Nahaufnahme, der Feuerwerk-Podcast. Julia Fichtel und Esther Distelmann im Gespräch mit den Machern der Münchner Subkultur. Einmal im Monat sprechen sie über Laster, das Sein und die Zukunft. Und warum man halt so ist, wie man ist. Klick nahaufnahme.feuerwerk.de.
Herzlich willkommen zur mittlerweile 7. Ausgabe der Nahaufnahme, dem Feuerwerk-Podcast. Wir freuen uns wahnsinnig auf die heutige Folge und wir sind natürlich wie immer
Esther Distelmann von Radio Feuerwerk.
Genau, und ich, die Julia Fichtel von der Fachstelle Pop. Und wir haben natürlich wie immer einen Gast hier und wir sind aufgeregt deswegen, weil Esther und ich den beide schon mehr oder weniger lange kennen und das auch ziemlich gut und hoffen natürlich, dass wir heute noch ein bisschen Neues erfahren. Herzlich willkommen, Tobias Taschel.
Servus, hi Esther, hi Julia, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Schön, dass du da bist.
Genau, wer ist Tobias Taschel? Das muss man natürlich erstmal ein bisschen erklären. Also du kommst vom Schliersee, bist nach München gekommen, gelernt, sagst du selber auch, hast du bei M94.5, dann hast du ein Online-Magazin Zeit Jung gegründet, warst da sogar 3 Jahre Chefredakteur und hängst da aber schon auch noch so ein bisschen drin. Dann hast du eine Seite gegründet, die hauskonzerte.com heißt, mit 2 Freunden, dem Steff und dem Peter. Ein unglaublich toller YouTube-Channel mit über 35.000 Abonnenten, wo man sowohl Münchner als auch nationale und internationale Künstler in ganz tollen Videos sehen kann, wie sie akustisch ihre Songs performen und das ist wirklich unglaublich ästhetisch. Dann bist du natürlich Moderator, also ursprünglich bei M94.5. Jetzt hast du eine eigene Sendung bei BR Puls und eine Sendung bei dem Underground-Radio Radio 80.000 und hast vor, ich weiß gar nicht, vor 1-2 Jahren eine Bar aufgemacht namens Kukuruku am Hauptbahnhof, die ein ganz toller Ort für die Münchner Musikszene ist und wirklich sehr wichtig, ein wichtiges Wohnzimmer auch persönlich für Esther und mich. Und natürlich darüber hinaus bist du Musiker, hast angefangen mit Rap, Hip-Hop und jetzt eine Band, die den Namen Teer und Federn trägt. Und du bist DJ. Tobi, habe ich irgendwas vergessen in dieser doch sehr ausführlichen ersten Aufklärung über dich?
Ja. Nein, also das war erstmal sehr, sehr, sehr knapp und gut zusammengefasst und klickt dann immer viel, aber der Tag hat auch bei mir nur 24 Stunden. Also Sohn hast du vergessen. Grüße gehen raus an Mama.
Sehr gut, ja. Sohn, du bist du natürlich auch. Wir haben uns natürlich ein bisschen versucht vorzubereiten auf diese Sendung. Wir konnten uns viel erzählen über dich, weil wir dich beide schon relativ lang kennen. Mir ist dabei aufgefallen, ich kenne dich seit 2008, also 10 Jahre kennen wir uns jetzt schon. Ich habe damals meine erste Radiosendung mit dir zusammen moderiert.
Oh, Jubiläum ist da. Haben wir unser gemeinsames Jubiläum.
Ja, schön, gell?
Sehr schön.
Die Julia kennt dich?
Genau, wir kennen uns so seit 5 Jahren ungefähr. Mhm. Und zwar tatsächlich bei der Aufnahmeprüfung dein drittes Studium war es, mein zweites Studium, haben wir uns kennengelernt an der Musikhochschule und ein bisschen uns unterhalten. Und ich fand es sehr lustig, weil warum kannten wir uns nicht davor, ist für mich nach wie vor die große Frage. Ich glaube, wir hatten 100 gemeinsame Facebook-Freunde oder so. Genau, und haben dann Kulturmanagement zusammen, ja, vollbracht.
Genau. Das Studio. Du warst eine sehr, sehr freche Banknachbarin immer. Erinnere ich mich noch dran.
Ja. Selber.
Naja, also haben wir versucht, uns ein bisschen noch was zu suchen, was wir noch nicht über dich wissen. Und dabei bin ich darauf gestoßen, dass du dich für griechische Mythologie interessierst. Und dann habe ich mich gefragt, welche Superpower hättest du denn gerne oder welche griechische Gottheit wärst du denn gerne?
Also das würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen, dieses Interesse für griechische Mythologie. Ne? Ich bin da jetzt kein Nerd auf dem Fachgebiet, aber ich habe tatsächlich die Odyssee und die Ilias mal gelesen vor einiger Zeit und fühle mich aber eher dem Odysseus näher als dem Achilles oder dem Herkules. Also weniger dann, am Ende ist dann doch der Listenreiche, ist für mich, glaube ich, der ansprechendere Superheld als der mit den körperlichen, physischen Kräften. Mhm. Ja, Odysseus,
der Schlawiner
und die Verschlagenheit und die Cleverness vielleicht, ja. Das Odysseus würde ich mir wünschen, so muss man sagen.
Okay. Wir haben so wie immer unsere Kategorien wieder hier auf dem Tisch stehen, weil wir sprechen ja immer über das Sein, Laster und Zeit.
Genau, das machen wir aus dem Grund, um auch so ein bisschen da flexibler zu sein. Ja? Also das ist für uns, wir haben Begriffe gesammelt, über die wir gerne mit dir reden würden, aber das würde dann ein 20 Stunden langes Gespräch werden. Und deswegen wollen wir eben, dass das Gespräch geleitet wird vom Zufall, weil das oft der charmantere Partner ist.
Okay, let's go.
Wenn dich einer der drei Kategorien, wenn du die liest, welche macht dich da am meisten an?
Laster. Ja, weil Zeit habe ich zu wenig, Laster zu viele oder genug. Und sein, ja, nee, doch, ist gut, aber dann wir werden sehen. Ich bin mal gespannt, was sich dahinter verbirgt.
Jetzt. Dann zieh mal was aus dem Laster.
Aus dem Laster zuerst. Mhm. Okay. Dispo. Dispo. Let's go. Gleich mal in die mit den finanziellen Krisen anfangen.
Wie gesagt, das hast du jetzt zufällig gesteuert. Genau. Also, wie sieht das bei dir aus? Ist der Dispo-Kredit ein Thema bei dir oder hast du eigentlich ganz gut im Griff?
Ja, also kommt zum Mittel, würde ich sagen. Also es ist schon immer auch ein Balanceakt, sag ich mal, das Jonglieren mit den eigenen Finanzmitteln in der Kreativbranche. Aber eigentlich passt schon seit einer Weile.
Aber ist es, also privat ist es ja wahrscheinlich leichter, das sozusagen ein bisschen aus den Augen zu verlieren, als wenn du jetzt als Unternehmer quasi auf deinen Laden schauen musst.
Ja.
Wie schwierig ist es denn in einer Stadt wie München einen Laden zu gründen, ohne in die Dispo zu kommen?
Also wir sind natürlich auch mit der Gründung des QQQ erstmal massiv in den Dispo gerutscht, wobei das ist streng genommen dann halt nicht der Dispo, sondern Darlehen oder Kredite, die wir aufgenommen haben, um so eine Bar zu gründen. Ohne das wäre es überhaupt nicht gegangen. Also wir wollten natürlich auch viel renovieren, dann muss man in der Gastro auch oft eine Ablösesumme zahlen für so einen Laden, wie wir ihn bekommen haben. Auch das mussten wir machen. Also man steht schon erstmal mit einem dicken Minus da am Anfang von so einem Projekt, aber man hat sich im besten Fall natürlich auch Gedanken gemacht, wie man da wieder rauskommt.
Und hattest du dir dann eine Zeit gegeben, wie lange du brauchst, bis du quasi, also hat dir das Angst eingejagt, erstmal dass man sozusagen erstmal irgendwo in der Minus steht? Oder bist du daran gewöhnt, weil man ein kreativer Mensch ist?
Und ja, jein. Also ich bin eher so grundsätzlich eher sehr optimistisch eingestellt und sehe immer eher die Möglichkeiten als die Probleme. Mein Partner beim QQQ, der Peter, ist der größere Skeptiker und zusammen bilden wir dann die goldene Mitte manchmal. Und ich habe da schon eigentlich immer daran geglaubt, dass wir es schaffen, das irgendwie dann auch zu einem erfolgreichen Baby zu machen. Aber der Zeitplan ist auf jeden Fall noch nicht vorbei.
Würdest du verraten, wie lange braucht man, um sowas zu machen?
Fürs QQQ haben wir jetzt einen Mietvertrag abgeschlossen am Anfang. Der ging erstmal auf knapp, also über 4 Jahre. Aber also eben keine Zwischennutzung, sondern es ist ein Mietvertrag mit einer Aussicht auf Verlängerung. Aber da wir eben nicht sicher sein konnten, dass wir den Laden länger als 4 Jahre haben, ist das ganze Projekt kalkuliert auf 4 Jahre.
Und bei den ganzen Projekten davor hattest du immer wieder auch andere Nebenjobs, sowas wie Zeitungen austragen oder keine Ahnung, also Jobs, die dir das ermöglicht haben, dass du deine Projekte anfangen oder auch durchführen konntest?
Nee, habe ich eigentlich nicht wirklich gehabt. Also ich habe während dem Studium eigentlich das erste Mal Geld verdient mit dem Schreiben für Zeitung, wo wir damals irgendwie 50 Euro oder so für einen Artikel bekommen haben oder 30 oder irgend sowas.
Ich glaube, es waren 50 Euro für einen Artikel, ja.
Also echt nicht viel, aber genau, da habe ich das erste Mal gearbeitet davor. Danke an Mama und Papa. Haben nämlich ganz gut supportet die ersten 2 Jahre meines Studiums. Und Dann habe ich witzigerweise auch vor dem QQQ selber nie in der Gastro gearbeitet. Also was ich jetzt eigentlich bereue, weil ich mir denke, einen geileren Job als Barkeeper mit irgendwie Mitte 20 oder Anfang 20 während dem Studium zu haben, kann ich mir nicht vorstellen. Also das würde ich jedem ans Herz legen, der da Bock drauf hat.
Passt auf jeden Fall auch ganz gut in die Kategorie Laster, weil also ich hätte immer Angst, wenn ich permanent hinter Bar stehen würde, dass ich dann Alkoholiker würde, kurz oder lang.
Ja, die Angst habe ich auch, ja.
Ja, die Gefahr ist natürlich echt groß. Das Angebot ist zu nah. Ja. Nee, Gastro ist super.
Jetzt würde mich noch interessieren, weil du das ja aus der Kategorie Laster gezogen hast.
Ja.
Für was hast du dich einfach schon mal so abartig in irgendwie ein Dispo begeben, was für dich privat ein das musste ich jetzt haben.
Das, was ich haben musste, also da gibt es ein Produkt, Das habe ich mir für viel Geld gekauft. Und das gehört jetzt witzigerweise sogar der Julia und mir zusammen. Ja, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich dafür zu viel Geld ausgegeben habe und das mir nicht. Ja, und dann habe ich die Hälfte an die Julia verkauft. Mhm. Und das ist eine wunderschöne Duesenberg-E-Gitarre.
Ja.
Die Julia und ich uns jetzt gemeinsam teilen. Und wir haben beide,
ein gemeinsames Kind.
Wir haben ein gemeinsames Baby.
Und einen gemeinsamen Dispo.
Und ich glaube, zurzeit streichelt die Julia sie sogar ein bisschen öfter als ich.
Ja, ich habe davon gehört.
Weil ich zurzeit fremd gehe mit, einer Telecaster zurzeit. Aber ja, dafür habe ich viel Geld ausgegeben. Aber dann auch, genau, musste ich sie Gott sei Dank nicht zersägen, sondern hatte Julia die Hefte genommen.
Wie kam eigentlich der Sprung so vom Rap und Hip-Hop hin zum Gitarrenzupfen?
Liebeskummer. Klar.
Der Klassiker.
Klassiker. Nee, ja, ich war immer Hip-Hop-Kid, also bin 100% mit Hip-Hop aufgewachsen und habe so bis 17, würde ich sagen, auch das erstmal kategorisch alles andere ausgeschlossen, weil ich schon so ein Hip-Hop-Head war und selber auch gerappt habe und so. Und dann kam aber erstmal so über die ikonische Männergarde der Songwriter, also so Nick Cave, Leonard Cohen, Tom Waits, Nick Drake, Townes Van Zandt, Bob Dylan, diese Achse hat mich dann erstmal zu, also nicht gerappter Musik gebracht. Und dann wurde mir ordentlich das Herz gebrochen und da habe ich dann meine ersten Songs geschrieben, die nicht gerappt waren, auch schon sicher 12 Jahre her oder so, oder 10.
Und nun gibt es ja so in Schliersee jetzt wahrscheinlich keinen Plattenladen, also wie bist du überhaupt auf Hip-Hop gestoßen? Früher gab es ja auch kein Internet.
Naja, damals gab es halt den Local Dealer Müller Drogeriemarkt, der hat CDs und CDs waren das Leitmedium.
Und was war das erste Hip-Hop-Album, das du dir gekauft hast?
Erstes Hip-Hop-Album, Fugees The Score. Am selben Tag habe ich mir dazu gekauft die Maxi-CD von INNA, Freundeskreis.
Naja, wenigstens Hip-Hop.
Und das waren die ersten Hip-Hop-Alben, die ich mir gekauft habe. Ich hatte schon eine Michael-Jackson-Phase mit ab 6, 7. War ich ein krasser Michael-Jackson-Fan.
Ja. Auch tanzend?
Klar.
Konntest du auch den Moonwalk? Das habe ich mir auch immer gemacht. Den Moonwalk und den Griff im
Schritt. Eher kläglich versucht, aber ja.
Bei mir sah es natürlich lächerlich aus.
Ah ja, sehr spannend. Genau, also jetzt sind wir so ein bisschen über Geld. Ist ja auch immer eigentlich unangenehm zu reden. Deswegen super, dass du es gezogen hast. Ich rede eigentlich gar nicht gern über Geld. Ich mag das nicht, dass es immer so ein Thema ist, aber ich finde es spannend, von anderen zu wissen, wie das bei denen ist.
Interessiert dich auch nicht, wie viel andere Leute verdienen oder so?
Interessiert dich das?
Nee, mich interessiert immer eher in Kreativbereichen interessiert mich das mehr, wie man, also gerade in so einer Stadt wie München, also mich interessiert nicht, wie viel ein Unternehmensberater verdient, das ist klar, und da kannst du ja auch Schablonen und so, aber ich finde gerade in der Kreativbranche, wenn man versucht, sein Leben irgendwie zu meistern, wie macht man das? Für was kriegt man sehr unterschiedliche Honorare? Ich musste auch erstmal lernen, wie viel man für unterschiedliche Artikel verlangen kann von unterschiedlichen Medien. Und deswegen ist das ja sowas wahnsinnig. Also ich habe da sehr viel Austausch gebraucht, um überhaupt herauszufinden, was ich fordern darf.
Ja. Und
sich nicht unter Preis verkaufen.
Das finde ich nämlich gerade ein Problem in Deutschland, weil gerade Geld irgendwie in Deutschland so ein unangenehmes Thema ist, weil jeder irgendwie das gemeint, dass das Geld irgendwie damit was zu tun hat, wie gut man in irgendwas ist oder was weiß ich. Deswegen wird das ist das so eine Blockade, darüber zu sprechen. Aber ich finde, gerade in unserer Branche ist es unheimlich wichtig, dass man sich darüber austauscht, damit man sich nicht immer alle so unter den Preis drücken lässt.
Ja. Wie macht ihr das bei euren Hauskonzerten? Könnt ihr Gagen zahlen oder ist es eher so, ihr kriegt ein Video und dafür?
Also das Projekt Hauskonzert ist ja immer auch so, hat ja zwei Säulen, oder eigentlich drei mittlerweile. Das eine sind diese Video-Sessions, die wir für den YouTube-Channel machen. Da fließt meistens überhaupt kein Geld. Das sind Künstler, die wir supporten wollen und die uns persönlich sehr am Herzen liegen, die uns sehr gut gefallen und denen haben wir dann oder produzieren wir Videos. Das andere ist, dass wir ja eine Produktionsfirma sind. Das heißt, wir werden gebucht für Videojobs, Produktionsjobs im Musikbereich, machen da sehr viel für Sony Music vor allem. Und da haben wir unseren Tagessatz so vereinbart und also sind wir quasi ganz, haben wir ganz normal Kunden. Und dann gibt es ja unsere Konzerte noch, die wir ab und zu machen, sehr selten. Und die sind ja auch eher privater Natur und sind so eher kleine Hauskonzerte. Ist auch ein unkommerzielles Projekt, wo wir schon den Bands eine Gage zahlen und das über die Bar und ein bisschen so Eintrittsspende deckeln. Aber das ist auch ein unkommerzielles Projekt.
Und leidet das jetzt ein bisschen unter der Bar? Also kriegst du das alles zeitlich hin oder wie?
Also in der ersten Phase hat es ein bisschen gelitten, ja. Und haben wir ein bisschen weniger gemacht. Aber sobald sich auch die Bar ein bisschen eingependelt hatte und so sind wir da schon weiterhin hin am Ball. Und das Vehikel Hauskonzerte ist sehr lebhaft immer noch. Und ja, manchmal denke ich mir so, es schläft gerade ein bisschen. Man kann es aber jederzeit eigentlich wieder aufwecken. Also da wird sicher noch einiges passieren, auch in den nächsten Jahren.
Springen wir aber noch nicht in die Zeit. Nein. Sondern entweder wir ziehen schon was aus der
Zeit. Ja, das fände ich gut.
Soll ich aus Zeit ziehen? Zieh was aus Zeit. Also bei Laster haben wir jetzt schon mal gesehen, was sich dahinter verbirgt. Mal sehen, was
da der steht auf den Sachen unterschiedlich.
Oh, hinter dem großen Wort Zeit verbirgt sich gleich das noch größere Wort Liebe.
Oh. Okay, Liebe jetzt vielleicht nicht nur im romantischen Zweisamkeitssinne, sondern, sondern was dich, also im Rahmen der Zeit, ja, wie sich deine Liebe verteilt auf unterschiedliche Sachen, prioritätsmäßig. Und
ja.
Jetzt kommt die Mama wieder.
Schon 0 bis 6, Mama. 6 bis 13 Fußball. Nein, so ungefähr. Dann Hip-Hop und Basketball. Dann habe ich mal für eine kurze Weile gedacht, ich wäre Journalist, aber habe mich da dann irgendwie eigentlich nie wirklich verliebt am Ende des Tages in die Tätigkeit. Das habe ich dann gemerkt, als ich mich intensiver mit dem Gegenstand Musik als grundsätzlich als Arbeitsgegenstand auseinandergesetzt habe und gemerkt, dass da einfach mein Herz höher schlägt, wenn ich in Projekten arbeite, in denen die Musik eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und genau, Party feiern hat mich schon immer begeistert, tatsächlich, seit ich 16 bin und das erste, oder ja, 13 eigentlich.
Was hast du mit 13 gemacht, dass du dich ins Partyfeiern verliebt hast?
Also wir waren schon damals eben am Schliersee auch. Das ist zwar sehr ländlich, aber es war schon so eine Zeit, wo eben die Hip-Hop-Kultur sehr groß war und alle übers Weed-Rauchen gerappt haben und dann...
Warst du auf Hip-Hop-Jams?
War man 2 Jahre auf Hip-Hop-Jams und hab Weed geraucht und im Keller gefreestylt und solche Sachen. Genau. Nee, aber das hat mich hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht, einfach nette Leute um einen zu haben, so ein soziales Netzwerk zu haben, um einen rum, das irgendwie vital ist und bereichernd und kreativ und lustig. Also lustig ist mir auch immer sehr wichtig, Spaß haben und so. Genau. Und ja.
Das passt ja auch zu deinem Universum, dass du dir irgendwie so ein bisschen, also ehrlich gesagt, wenn ich an dich denke und das, was du machst, dann passt das, finde ich, so unfassbar gut zusammen, weil es irgendwie einfach, du hast dir einfach all deine Leidenschaften, hast du dir etwas aufgebaut, wo du das selbst ausleben kannst, also dir dann kann es ein eigenes Universum eigentlich in München gebaut, wo du genau diese Sachen dann machst, also Musik, Party, Leute, nette Leute.
Ja, Buchhaltung auch.
Gehört auch zum Universum.
Wenn man nicht im Dispo ist, ist das vielleicht ja auch etwas, was man liebt.
Ja, also das ist sicher einer der Motoren, das ich schon halt relativ früh mit bei Zeitungen, das war eigentlich das erste Baby, wo ich so wirklich ein eigenes Projekt hatte, gemerkt habe, wie viel Spaß es mir macht, selber so Gestalter von einem Arbeitsumfeld auch zu sein oder von meinen Aktivitäten und dass ich nicht so gut funktioniere in so bei Praktika zum Beispiel habe ich ganz schlecht funktioniert.
Weil du da nur Schema F abarbeiten musstest?
Oder? Ja, weil ich vielleicht auch nicht so gut mit Autorität umgehen kann. Und es ist mir immer nicht so leicht gefallen, dann Dinge eben nach einem Schema zu machen, das mir vorgegeben wird und das mir vielleicht nicht so gut gefällt oder nicht so taugt. Und das hat mich eher dann demotiviert. Und da habe ich auch nicht das irgendwie leisten können, was ich vielleicht sonst kann, wenn ich die Sachen so mache, wie ich es mir vorstelle oder wie ich Spaß dran habe.
Ist es, weil du ein Problem mit Autoritäten hast oder weil du grundsätzlich glaubst, dass du es besser kannst?
Ja, puh, das ist eine schwierige Frage. Müssen wir mal Familienaufstellung machen, doch.
Ja. Also, weiß nicht.
Also, ich glaube, das an sich halt ein Motor, auch ein Motivator für einfach also Leistung schon ist, wenn man Spaß hat an dem, was man tut und so. Und mir hat es einfach immer am meisten Spaß gemacht, wenn ich die Dinge so, ja, irgendwie selber in der Hand hatte. Oder ich finde auch nicht, vor allem, weil das ist auch ganz wichtig da bei mir, dass ich mega Teamplayer bin. Also ich würde jetzt nie sagen, zum Beispiel, ich bin so ein Gründer oder Unternehmer, der will, dass alles so gemacht wird, wie ich das will, sondern ich will in einem Team mit coolen Leuten sein, die mit mir voll auf Augenhöhe sind. Und so, ich habe mir in so einem Gespräch mit Flo Kreier, der auch hier bei euch ja schon mal im Podcast war, der hat das formuliert, eigentlich will ich nur mit coolen Leuten ein Baumhaus bauen. Also, und das finde ich eine sehr schöne Formulierung, weil das ist, glaube ich, auch so eher meine Kernmotivation gewesen, weil nicht, dass ich will alleine die Dinge so machen, wie ich sie mir vorstelle, weil ich kann alles besser oder weiß alles besser, sondern ich will auf Augenhöhe mit coolen Leuten in einem Team, in einem Freundeskreis geile Sachen machen, schöne Sachen machen. Und das ist, darum würde ich jetzt nicht so dieses, ich weiß alles besser oder es soll alles so gemacht werden, wie ich das will, würde ich jetzt nicht als Motivator nennen bei mir.
Aber trotzdem bist du ja auch Chef und hast Angestellte, die arbeiten. Wie machst du das dann, dass du quasi, musst ja eine Autorität sein, sagen, so und so wird hier welches Getränk auch immer zubereitet. Wie machst du das, oder dass das auch so ist in deinem Sinne, wie du das vertragen würdest, wenn jemand es dir erklärt? Oder?
Im besten Falle, also bei uns sind schon die Hierarchien auch im QQQ sehr eher flach. Es ist schon, ich glaube, die Leute, die bei uns arbeiten, haben alle das Gefühl, auch Teil eines Freundeskreises zu sein. Und da sehe ich es auch so, dass man immer ja die Leute dazu motivieren kann, Sachen zu machen, wo sie, von denen sie auch verstehen, dass sie so cool sind oder so gut sind. Und dann ist es, ja, es gibt so ein paar Kleinigkeiten oder Dinge wie Sauberkeit, Ordentlichkeit, da bin ich auch nicht so gut. Da ist bei uns eher der Peter, der darauf aufpasst. Da muss man einfach Ansagen machen und sagen, so hat das auszusehen und so wird es gemacht. Und wenn es so nicht ist, dann ist es halt schlecht. Aber alles andere, auch um das QQQ herum, ist schon etwas, wo an dem auch die Leute, die bei uns arbeiten, Spaß haben und dass die auch verstehen und mittragen und mit ihren Persönlichkeiten mittragen. Und wir versuchen ihnen da total das Gefühl zu geben, dass sie ein total wichtiger Baustein davon sind und das eben mitprägen auch. Und da einfach, dass wir da ein Team sind, dass wir das da zusammenspielen.
Also auch da willst du eigentlich keine Autorität sein.
Ja, jein, ja. Also Autorität ist so ein schwieriger oder ein sehr flexibler Begriff auch. Also es gibt ja eine harte oder so eine, es gibt vielleicht eine harte Autorität oder eine weiche Autorität. Oder also ich will schon sehr ernst genommen und respektiert werden, das auf jeden Fall.
Mhm. Jetzt nochmal so, also zu dem Thema Liebe, wenn eben man deine Projekte anschaut, ist es immer so ein Ort, der kreiert wird, also ob jetzt in einem Video oder in der Bar oder wo auch immer. Ich habe das Gefühl, dass du oder dann das Team so eine Linie fährt, so eine besondere Ästhetik auch irgendwie, so eine Schönheit. Wie, also woher kommt das oder wie ist dieses Gefühl entstanden und welche Elemente sind dir da so die wichtigsten?
Also für Schönheit und Ästhetik ist bei mir auf jeden Fall immer auch mein Freund und Partner Steff Zinsbacher, mit dem ich Hauskonzerte gegründet habe, eine große Inspiration gewesen oder ein großer Teil des Ganzen, weil der da auch ein sehr, sehr gutes Auge hat und der sehr viel verantwortlich für die Ästhetik von Hauskonzerte kommen ist. Ansonsten würde ich sagen, Lichtstimmung. Ich hasse zum Beispiel rosa Eventlicht. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Feuerwerk ist. Diese Lichtorgeln.
Die gibt es leider immer noch.
Gibt es immer noch. Also man wird niemals an einem Ort, an dem ich irgendwas mache, rosa Eventlicht sehen. Auf jeden Fall. Das ist schon mal.
Das würde mich auch interessieren. Also das ist schon mal cool, okay. Das ist
schon richtig.
Was sind denn für dich Kriterien, was etwas schön macht? Also Licht?
Naja, wenn wir von einem Raum reden, dann glaube ich, dann ist es Licht. Und das Zweite sind halt die Menschen, die sich darin aufhalten vielleicht. Ja.
Kommen wir aber nochmal zurück auf Zeit und Liebe, weil nämlich, das würde ich nämlich nochmal interessieren, wenn du, also Zeit auf einen Tag gesehen, nur Dinge machen kannst, die du liebst, was machst du dann?
Also wahrscheinlich schon erstmal noch Liebe machen am Morgen.
so fängt jeder perfekte Tag an.
Wir fragen jetzt nicht mit wem oder so.
Dann erstmal ein Käffchen. Boah. Also ich würde auf jeden Fall gerne am Ende in der Nacht auflegen, das, weil mir das zurzeit so krass Spaß macht. In einem richtig rappelvollen Laden mit Leuten, die krass Bock auf Feiern haben. Das würde ich auf jeden Fall gerne machen. Gerne auch eine Bandprobe mit meinen beiden Boys, Pablo und Michi von Teer und Federn. Shoutouts an die beiden. Ich würde auf jeden Fall geil essen gehen. Oder, nee, geil essen gehen. Abends. Und vielleicht auch in ein Gewässer springen.
Also so eine Kombination aus Urlaub und Arbeit
eigentlich. Ja, ja. Also ich war jetzt gerade 2 Wochen im Urlaub und ich finde Urlaub ein fantastisches Konzept. Ich kann mich da so drauf einlassen, auch einfach gar nichts machen. Aber dann kitzelt es mich schon immer wieder zurück nach Hause zu kommen und ich habe mich sehr gefreut, jetzt dann wieder anzupacken.
Aber empfindest du verschiedene Sachen, die du machst, als Arbeit? Das finde ich auch immer interessant, ob ja. Du zum Beispiel auflegen oder eine Radiosendung machen, ist das dann Arbeit? Denke ich, ich arbeite jetzt oder ist eh mein Interesse? Habe ich jetzt Bock drauf?
Ja, ich empfinde durchaus vieles, was ich tue, als Arbeit. Ja, aber bei vielen fühlt es sich auch sehr smooth an und ja, unterschiedlich. Aber alle Aktivitäten haben immer 2 Seiten und haben Seiten, die ein bisschen anstrengend sind und nervig und durch die man durch muss und haben dann ihre Momente, die der Grund sind, warum man es tut.
Sag mal, woher kommt denn deine Liebe für Musik? Also ich weiß, dass deine Eltern sind sehr musikalisch, deine Mutter ist Opernsängerin, dein Vater ist Dirigent. Mhm. Das war dann wahrscheinlich erstmal klassische Musik, zu der du deinen Zugang gefunden hast, oder was war das?
Also bei uns im Haus war immer klassische Musik, weil eben meine Eltern beide Musiker sind. Das heißt, die Musik war einfach bei uns im Haus sehr präsent, aber ich habe mich auf die klassische Musik eigentlich nie eingelassen und habe dagegen eher dann so rebelliert und meine Eltern, glaube ich, ganz schön genervt, indem ich ab 12 eigentlich immer Hip-Hop gehört habe und halt die lauten Bässe, 90 Beats per Minute, boom, boom, so immer, die haben sich so oft beschwert, jetzt machen wir die Musik leiser und so. Also ich habe das nicht eher dann dagegen entworfen, aber natürlich, also glaube ich, hat in so einem Haus, in dem grundsätzlich Musik eine sehr große Rolle spielt, dann habe ich an sich die Faszination an Musik total mit aufgesaugt und zwar in andere Kanäle geleitet dann als jetzt die Musik, die meine Eltern machen, aber
hast du dich dann
die Grundbegeisterung habe ich von ihnen auf jeden Fall.
Hast du dich da auch schon an Instrumenten gesetzt mal? Oder?
Also ich habe Gitarre gespielt, mal so für 2-3 Jahre.
Klassisch dann, oder wie?
Schlecht, hauptsächlich. Mhm. Also, schlecht. Ja, ich hatte da...
Genre schlecht.
ich hatte halt Genre. So 2-3 Jahre Unterricht, weil natürlich aus so einem Musikhaus muss man natürlich ein Instrument lernen. Ja. Aber dann habe ich mich für die Gitarre entschieden, aber das hat mich... Also ich hab da nie diese so intrinsische Motivation gehabt, jetzt die Gitarre zu beherrschen oder richtig gut zu werden darin. Ich hatte da in der Zeit, so, wo man damit anfängt als Kind, so mit 7, 8, hatte ich viel mehr Lust auf Fußball und tatsächlich auch Videospiele, Gameboy und solche Geschichten und Sachen mit meinen Freunden machen. Das war mir irgendwie wichtiger in der Zeit. Und darum habe ich nie wirklich ein Instrument gelernt, bis ich dann Anfang 20 nochmal die Gitarre aufgenommen habe.
Ja, ich frage mich auch, ob das nicht eine sinnvollere Zeit ist. Also ich weiß nicht, du kannst das wahrscheinlich von dir auch ganz gut sagen. Ich habe auch mit 7 Cello angefangen. Das hat mich also fertig gemacht. Ich habe irgendwann mal, weil ich festgestellt habe, dass ich lieber andere Dinge mache, habe ich eine Übungseinheit, das muss man sich mal vorstellen, auf Kassettenrekorder aufgenommen und die dann geloopt, sodass meine Eltern nicht merken, dass ich aufgehört habe zu üben. Nein. Das Problem war, es gab einen Fehler an der gleichen Stelle. Das muss man sich vorstellen, mit 7. Mit 7. Und dann gab es halt immer den Fehler an der gleichen Stelle und irgendwann haben sich mein Vater gefragt, wieso lernt denn das Kind nicht? Und dann wurde ich erwischt. Beim Solitärspielen.
Oh nein, auch noch das. Ja, das ist sehr lustig. Ja, bei mir war es aber so, ich hatte keine Lust zu üben. Ich habe Geige gelernt mit 6 oder so. Ich hatte keine Lust zu üben, habe mit meiner Freundin Valerie haben wir immer die Noten im Auto versteckt, wenn die Mutter uns zum Geigenunterricht gefahren hat, also ihre Mutter im Auto versteckt, dann immer der Geigenlehrerin gesagt, wir haben die irgendwie vergessen oder so. Und dann haben wir immer die Geige verstimmt, das weiß ich auch noch, damit es länger dauert, quasi am Anfang vom Unterricht. Aber dieses Nicht-Üben, das haben meine Eltern irgendwann, glaube ich, so akzeptiert. Und weil es mir dann, weil ich aber trotzdem immer weiter Unterricht hatte, war es mir zu fad, nicht besser zu werden. Und dann habe ich mich so angestrengt im Unterricht und konnte wirklich extrem gut Blatt spielen. Mhm. Und deswegen, das hat mich auch weitergebracht.
Ja, ja, aus dir ist ja was geworden. An der Geige, gell?
An der Geige.
Du kannst ja auch heute einfach noch tolle Musik machen. Ja.
Also ich hätte schon jetzt natürlich, würde ich gerne virtuos am Instrument sein und hätte gerne irgendwie so 10 Jahre... Gitarre gecheckt einfach als Kind und die Finger so weich und geschmeidig, wie man sie dafür braucht. So ein gewisses Niveau werde ich da jetzt einfach nie mehr erreichen, aber bei uns in der Band spiele ich auch sehr einfache Sachen. Also ich überfordere mich nicht.
Das ist das, was ich kann.
Aber bei Teeren Federn wird jetzt gar nicht mehr gerappt, oder?
Nee.
Oder gibt es Überraschungsmomente, wo du dann doch plötzlich...
Ja, wer weiß, also wir stehen gerade erst am Anfang unserer Produktion. Wir haben jetzt 7 Songs oder so, also da ist schon noch Luft. Wer weiß, vielleicht kommt mal ein Part irgendwann.
Das wäre sehr schön.
Ja. Hey, wir haben noch eine Kategorie und zwar das Sein und ich fände es super, wenn du da jetzt auch noch... Du musst auch nicht den Obersten nehmen, ja?
Du kannst auch richtig wühlen. Ja,
okay, schauen wir mal. Okay. Treue. Oh. Treue.
In welchen Bereichen ist dir Treue wichtig? Oder ist das gar nicht so wichtig vielleicht?
Doch, ich finde es schon gut. Also ja, ich habe es vorher schon gesagt, bei den Aktivitäten, die ich mache, spielt Freundschaft immer eine sehr große Rolle. Also eigentlich alle Projekte, die ich mache, mache ich mit Menschen, mit denen ich vorher schon befreundet war, zusammen. Und in diesen Beziehungen finde ich Treue schon sehr wichtig. Und die sind auch relativ lang anhaltend, jetzt schon diese kreativen Partnerschaften, die ich da mit dem einen oder anderen habe. Und
aber würdest du sagen, dass... Freunden treu zu sein, ist zum Beispiel, finde ich, etwas, was super leicht ist, wenn man sich einmal ineinander verliebt hat, also freundschaftlich, weil man ja sehr viel unterschiedliche Entwicklungen durchmachen kann und man sich trotzdem einfach toll findet und deswegen logisch ist, dass man immer dann noch die Nummer wählt. So. Aber wieso ist es so viel leichter bei Freunden als bei Partnern?
Ja, wahrscheinlich dann wegen der erotischen Anziehung.
Aber das könnte man ja auch also flexibler handhaben, theoretisch.
Theoretisch schon, ja. Aber dann kommt wieder diese Eifersucht ins Spiel und die ist ein ganz gefährliches, kleines Monster. Laster. Ja.
Also ich wäre nicht der Typ für eine offene Beziehung.
Aber ich würde vielleicht dann auch nochmal eine Lanze brechen für die Untreue, auch in kreativen Partnerschaften, weil auch da muss man manchmal dann weiter oder einfach was Neues machen oder mit jemand anderem arbeiten oder so, um dann zu merken, dass man auch noch andere Möglichkeiten hat oder andere Menschen kitzeln dann wieder was anderes aus einem heraus, dass man mit einem langjährigen, auch kreativen Partner vielleicht nicht zeigen würde oder eine Seite von einem. Also auch da lohnt es sich, glaube ich, immer mal wieder untreu zu sein.
Sich umzuschauen.
So wie du jetzt im Hip-Hop untreu geworden bist.
Ja, sozusagen. Ein Beispiel dafür in meinem Fall ist schon die Entscheidung, die Bar zu gründen, war in gewisser Weise eine Untreue dem Hauskonzerte-Projekt gegenüber, weil der Steff, mit dem ich sehr eng bei eben Hauskonzerte gearbeitet habe, da nicht bei der Bar nicht mitmacht. Und das war natürlich, das war am Anfang, ja, weil er nicht wollte, also er hätte sehr gerne dabei sein können, aber er wollte eben nicht Gastronomie machen, was ich auch sehr gut verstehen kann, weil es ein unfassbar anstrengendes Geschäft ist. Aber es war dann sozusagen eine Untreue in unserer langjährigen gemeinsamen Beziehung. Und das hat schon erstmal eine Krise ausgelöst und hat aber uns alle, auch ihn, dann zu neuen Aktivitäten mit neuen Partnern verleitet. Und es hat, würde ich sagen, auf jeden Fall zu Wachstum geführt, bei beiden auch innerlich.
Wow.
Also Untreue.
Genau, Untreue lässt einen wachsen.
Treue und Untreue.
Was war denn warum hattest du den Bock, untreu zu werden mit der Gastro?
Boah, ich hatte da einfach krass Bock drauf.
Aber
warum? Weil gut, wir haben mit Hauskonzerten immer wieder halt Konzerte veranstaltet, Festivals veranstaltet, wo wir eben mit Publikum gearbeitet haben oder gelernt haben, wie es ist, Publikum zu haben und einen Raum zu gestalten, einen Raum zu bespielen. Und ich fand es immer nervig, den Raum dann gleich wieder abbauen zu müssen, einen Tag später oder so. Also ich fand immer den Gedanken super reizvoll, einen Ort zu kreieren, der bleibt.
Wo du nichts abbauen
musst. Wo ich nichts abbauen muss.
Genau. Einfach nur über die Bar drüber wischen musst und nach Hause gehen
kannst. Naja, so einfach ist es auch nicht. Aber ja, zumindest nicht alles abbauen. Ja. Keine Teppiche zusammenrollen. Mhm. Und ja, und dann sind wir eben über diesen Ort gestolpert, die Bar, die jetzt eben das Kokoku ist, und hatten da eine Möglichkeit, und das hat bei mir und auch beim Peter da eben so die Antennen so ausgeschlagen, so, weil der Ort auch echt super ist, mit diesem Baum und der Terrasse darunter und mitten in der Innenstadt und keine Nachbarn, und das war dann schon so, dass wir da halt einfach angefixt waren, diesen Ort zu bespielen.
Ich habe noch eine Frage zur Treue, und zwar die Treue der Heimat gegenüber. Siehst du dich irgendwann wieder in Schliersee? Gehst du zurück oder wirst du für immer untreu bleiben?
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Also
auch in das Elternhaus?
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Schliersee ist schon sehr schön, da Berge in den Bergen und in der Natur draußen zu sein, und also diese Nächte um die Ohren schlagen in der Stadt, was ich zurzeit mache, das ist definitiv endlich, weil das kann man auch nicht ewig machen. Weil es auch physisch sehr anstrengend ist und auch mental. Also ich kann mir schon vorstellen, dass bei mir nochmal eine ruhigere Phase kommt. Aber wer weiß.
In der du dann in Schliersee ein Studio hast und Musik machst oder man weiß es.
Wer weiß, aber also natürlich ist so dieses kulturelle Leben ist total faszinierend, und das werde ich wahrscheinlich auch nie ganz verlassen. Also
du planst es also nicht so in die Zukunft, oder wie ist das? Bist du mehr also Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft? Was ist so, wo bist du so am meisten?
Gegenwart und nahe Zukunft.
Ich finde es sehr faszinierend, wenn man dich so kennt, dass du bist immer sehr besonnen und sehr da und irgendwie nicht nachtragend, oder wenn irgendwas blöd war oder so, dann ist das einfach irgendwie vorbei und gut. Und ich frage mich so, wie das so herkommt. Also wie bist du so geworden? Ich finde es.
Puh, das ist echt auch eine schwierige Frage.
Also vielleicht hast du die Angst davor, was falsch zu machen?
Brauchen wir jetzt wieder eine Familienaufstellung? Das ist eine sehr komplizierte Frage. Aber klar, ich denke, mal aufwachsen auf dem Land ist an sich nicht schlecht. Viel klassische Musik hören im Mutterleib. Mozart im Mutterleib. Aber
hast du auch mal so Phasen, in denen du unrein bist mit deinen Gedanken? Weil das ist das, was ich meine.
Unreine Gedanken, hallo, natürlich.
Ich meine gar nicht, ja, unreine Gedanken, okay, das haben wir obszön, im Optimalfall alle immer obszön. Mal wieder, herrlich, wunderbar. Aber ich meine eher so im Sinne von hadern mit dir selber, ob dir das, also zweifeln, Dinge nicht gut finden.
Ja, absolut, auf jeden Fall.
Angst vor Anfangen?
Nee, Angst vor dem Anfang habe ich nicht so sehr. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber Zweifel und Unzufriedenheit mit mir selber auf jeden Fall.
Was findest du am schlimmsten an dir?
Ja, manchmal so eine Lethargie, in die ich auch durchaus mal verfallen kann, sodass man sich nicht aufraffen kann. Das ärgert mich dann. Aber
die Öffnungszeiten vom Kukuruku helfen dir dann, da rauszukommen.
Ja, wenn immer was los ist, dann bewege ich mich schon auch.
Aber in was bist du dann lethargisch? Weil, also meinst du, also ich meine, du arbeitest immer, du machst immer irgendwas. Wie definierst du Lethargie? Also irgendwie ist das für mich.
Ja, also das stimmt, das ist jetzt vielleicht auch in den letzten eineinhalb Jahren oder zwei Jahren nicht mehr so oft vorgekommen, weil tatsächlich so viel los war jetzt immer. Ja, Lethargie ist und eher so ein Zustand, ist auch nicht der Zustand des Ausruhens und des Chillens und des Bewussten, ich habe gerade einfach nichts zu tun und lass mir gut gehen oder so, sondern es ist so eine Trägheit physischer, geistiger Natur, die ab und zu mich übermannt.
Würdest du dich als lethargisch bezeichnen, Julia?
Nee, eigentlich nicht. Nee, bin ich nicht.
Nee, ne? Was du deine Schwäche?
Ungeduld. Schrecklich ungeduldig bin ich und Ich glaube, dass mich das manchmal sogar blockiert, weil ich unbedingt will, dass das jetzt klappt. Und das ist gar nicht mal immer so sinnvoll. Mhm. Deine?
Boah, da gibt es viele. Aber ich würde sagen, also Weltschmerz, wodurch auch manchmal so ein bisschen entweder eine harte Lethargie entsteht oder ein hart aggressives nach vorne gehen. Also es gibt irgendwie nicht einen gescheiten Mittelweg, glaube ich. Den trage ich einfach so ein bisschen in mir. Und der kann destruktiv sein, kann aber auch konstruktiv sein. So.
Also am Ende von unserem Podcast stellen wir immer eine Frage, die irgendwie, ich meine, wir sind alle aus München, wir stellen eben Münchner Kreativschaffende vor und die Frage ist, was ist München für dich?
Also München ist erstmal die Stadt, in der ich mich seit über 10 Jahren jetzt bewege und mit den Menschen, die hier wohnen, seit eben so langer Zeit zusammenlebe und Dinge zusammen tue und darum ist es auch die Stadt, in der ich am meisten Menschen kennen und darum auch am meisten Möglichkeiten habe für mich. Und darum ist es für mich der, ja, ein super, super cooler Spielplatz gerade. Also mir macht es mega viel Spaß, hier zu sein gerade. Ich finde, es gibt unfassbar viele super, super coole Projekte, die faszinierende Sachen machen und zu denen ich Zugang habe, weil ich eben auch schon lange hier aktiv bin. Und darum genieße ich es total, hier zu sein. Ich fand diesen Sommer, wie geil war bitte dieser Sommer. Kannst du das fassen?
Der fing im April einfach mal an.
Ja, und da, also klar, München hat natürlich seine Schattenseiten, aber ich gehöre auf keinen Fall zu dieser Phalanx der
den langen Namen, die München hassen.
Ja, ja, mir gefällt es hier.
Ja. Am Anschluss an unsere Sendung kommt ja immer eine kleine Playlist von unserem Gast. Und als ich deine zugeschickt bekommen habe, ich mich sehr gefreut, weil wir haben damals schon, als wir uns bei M95 kennengelernt, festgestellt, dass wir einen sehr ähnlichen Musikgeschmack haben. Ich bin sofort auf Notorious B.I.G. Natürlich gestolpert. Warum hast du dir den Track ausgesucht?
Also ich musste natürlich einen Track für meine lange Hip-Hop-Phase auswählen und ich habe What von Notorious B.I.G. und Method Man gewählt auf dem großartigen Biggie-Album Ready to Die drauf, weil das zwei meiner absoluten Lieblingsrapper auf einem Track vereint. Pures Gold, no bullshit.
Genau, diese Playlist hört ihr jetzt im Anschluss live auf Radio Feuerwerk oder aber auch auf Spotify haben wir die erstellt. Also wenn ihr da irgendwie Nahaufnahme und Tobi Chaschel eingebt, dann findet ihr die sofort zum Nachhören.
Genau, und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst ihr einen positiven Kommentar oder bewertet uns bei iTunes oder Spotify. Das würde uns helfen.
Oder
einen
negativen Kommentar.
Ja, dann hilft uns das halt nicht.
Doch, das hilft total, wirklich. Ich habe, also in meiner Band-Erfahrung hatten wir mal eine unfassbar schlechte Kritik im Musikexpress. Und da waren wir echt so richtig traurig und sauer. Und im Nachhinein haben aber wirklich sau viele Leute gesagt, wir haben euch nur angehört, weil die Kritik so scheiße war. Und sie dachten, so schlecht kann diese Band doch gar nicht sein. Also auch negatives Feedback ist durchaus hilfreich.
Okay, dann lasse ich mich überzeugen. Also hinterlasst irgendein Feedback. Und wir freuen uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Da heißen wir Nahaufnahme_Podcast. Genau. Und wir hören uns wieder im November mit einem anderen tollen Gast aus München.
Oh ja, da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Verraten wir es aber noch nicht. Vielen Dank, Tobi Chaschel, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht. Danke euch beiden.
Danke, Tobi.
Nahaufnahme, der Feuerwerk-Podcast. Zu hören auf Spotify, iTunes und Podigy. Im Netz unter nahaufnahme.feuerwerk.de. Ihr findet uns auch auf Instagram, nahaufnahme_podcast.